Ich habe euch zu Beginn der Predigt heute ein Zitat mitgebracht von einem Mann, den vielleicht der ein oder andere kennt, und zwar ist das Michael Schwitzki, der vor einiger Zeit hier war, ein Missionar, der mit der Shelter-Mission unterwegs ist auf Kreta. Und er hat diesen Satz geprägt, den der ein oder andere von euch sicherlich schon mal gehört hat, vielleicht von ihm, vielleicht auch von mir, dass er gesagt hat oder immer wieder gesagt hat, entweder du bist Missionar oder du bist Missionsfeld. Entweder du bist Missionar oder du bist Missionsfeld. Und das ist ein Satz, den ich schon oft von ihm gehört habe und der mir auch hängen geblieben ist, weil der nimmt diese Unterscheidung vor zwischen Christ und noch nicht Christ. Und aus der Frage danach, ob du Christ bist oder noch nicht Christ bist, resultiert dann die Folge, ob du Missionar oder Missionsfeld bist. Und bei Missionar und Missionsfeld denken wir wahrscheinlich ganz schnell an irgendwelche Auslandsmissionen im tiefsten Dschungel. Aber Gottes Mission ist nicht nur irgendwo da draußen im tiefsten Dschungel, sondern sie ist auch nötig in unserem, ich nenne es mal so, alltäglichen Wirkungskreis. Wenn du entschiedener Christ bist, dann bist du automatisch an Ort und Stelle, wo du bist, ein Missionar. Und dein Missionsfeld, das beginnt allerspätestens vor deiner Haustür und eventuell auch schon innerhalb deiner eigenen vier Wände, nicht selten, wenn da Menschen sind, die noch nicht an Jesus Christus glauben. Also wir stehen tagtäglich eigentlich als Christen auf einem Missionsfeld, wo es darum geht, dass Menschen zum Glauben an Jesus Christus finden. Und wenn du auf der anderen Seite sagst, ja, ich bin aber noch kein entschiedener Christ, dann ist auch klar, dass der Glaube in deinem Leben erstmal Wurzeln schlagen muss, so richtig, und dass du das Evangelium erstmal selbst annehmen musst, bevor du es weitergeben kannst und auch bevor du es weitergeben willst. Ja, das hat ja was mit Überzeugung zu tun. Und so kann sich jeder ja heute Morgen mal in diesen zwei Kategorien versuchen, selbst einzuordnen, wo er steht. Also bin ich entweder dieser Missionar oder Alltagsmissionar oder bin ich Missionsfeld? Bin ich klar entschiedener Christ oder bin ich noch kein Christ? Egal, wo du dich einordnest, ich denke, dass wir heute Morgen für jeden etwas dabei haben, wo er was lernen und was mitnehmen kann. Aber da ich weiß, dass viele von uns Christen sind heute Morgen, die wir hier sind, setzen wir das mal so als Grundprämisse voraus, nämlich diesen Gedanken, wenn du Christ bist, dann bist du automatisch Missionar, oder anders ausgedrückt, wenn du Christ bist, dann bist du automatisch Zeuge Jesu. Und das ist erstmal grundsätzlich so. Die Frage ist dann, was für ein Zeuge Jesu bist du? Bist du ein aktiver oder ein passiver? Bist du ein Begeisterter oder einer, der träge geworden ist? Bist du einer, der fokussiert ist oder einer, der eher abgelenkt ist? Zeuge Jesu sein, das ist das Thema, über das wir heute Morgen nachdenken wollen. Zeuge für Jesus. Und wir setzen unsere Predigtreihe fort im Johannesevangelium, Johannes 1, Vers 19 bis 34, darum geht es heute. Und wir schauen uns dazu einen ganz besonderen Zeugen an, der von Gott besonders gebraucht wurde als Zeuge für Jesus, und von dem wollen wir lernen heute Morgen. Und wir lesen zusammen mal in Johannes 1 ab Vers 19 bis Vers 34. Und dies ist das Zeugnis des Johannes, als die Juden aus Jerusalem Priester und Leviten zu ihm sandten, damit sie ihn fragen sollten, wer bist du? Und er bekannte und leugnete nicht, und er bekannte, ich bin nicht der Christus. Und sie fragten ihn, was denn? Bist du Elia? Und er sagt, ich bin es nicht. Bist du der Prophet? Und er antwortete, nein. Sie sprachen nun zu ihm, wer bist du? Damit wir Antwort geben denen, die uns gesandt haben. Was sagst du von dir selbst? Er sprach, ich bin die Stimme eines Rufenden in der Wüste, mach gerade den Weg des Herrn, wie Jesaja der Prophet gesagt hat. Und sie waren abgesandt von den Pharisäern. Und sie fragten ihn und sprachen zu ihm, was taufst du denn, wenn du nicht der Christus bist, noch Elia, noch der Prophet? Johannes antwortete ihnen und sprach, ich taufe mit Wasser, mitten unter euch steht, den ihr nicht kennt, der nach mir kommt, vor dem ich nicht würdig bin, den Riemen seiner Sandale zu lösen. Dies geschah zu Bethanien, jenseits des Jordan, wo Johannes taufte. Am folgenden Tag sieht er Jesus zu sich kommen und spricht, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Dieser ist es, von dem ich sagte, nach mir kommt ein Mann, der vor mir ist, denn er war eher als ich. Und ich kannte ihn nicht, aber damit er Israel offenbar werde, deswegen bin ich gekommen, mit Wasser zu taufen. Und Johannes bezeugte und sprach, ich schaute den Geist wie eine Taube aus dem Himmel herabfahren, und er blieb auf ihm. Und ich kannte ihn nicht, aber der mich gesandt hat, mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir, auf welchen du sehen wirst, den Geist herabfahren und auf ihm bleiben, dieser ist es, der mit Heiligem Geist tauft. Und ich habe gesehen und habe bezeugt, dass dieser der Sohn Gottes ist. Ein sehr geballter Text und wir werden heute Morgen einiges denken müssen und verstehen müssen aus diesem Text. Und ich hoffe, dass das gut gelingt und wir werden das tun in drei Punkten, wo es um dieses Zeuge für Jesus sein geht. Und der erste Punkt heute Morgen ist der längste und weitaus umfangreichste und der heißt das Selbstverständnis des Zeugen. Und es geht um Vers 19 bis Vers 28. Johannes der Täufer ist also dieser besondere Zeuge, der eine ganz besondere Rolle eingenommen hat. Und wir erinnern uns daran, dass Johannes der Täufer auch in den vergangenen Wochen in Johannes 1 immer wieder schon Erwähnung gefunden hat. Und er ist nicht zu verwechseln mit dem Johannes, der das Evangelium geschrieben hat, sondern ist eine andere Person, ja? Johannes der Täufer. Und dort hieß es in Johannes 1, Vers 6 bis 8 und auch Vers 15, in den letzten zwei Wochen hatten wir das, Johannes 1, Vers 6, da war ein Mensch von Gott gesandt, sein Name Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, dass er zeugte von dem Licht, damit alle durch ihn glaubten. Er war nicht das Licht, sondern er kam, dass er zeugte von dem Licht. Und dann Vers 15, Johannes zeugt von ihm und rief und sprach, dieser war es, von dem ich sagte, der nach mir kommt, ist vor mir geworden, denn er war eher als ich. Immer wieder wird also Johannes der Täufer, die Person von ihm, angesprochen in Johannes 1, aber immer nur so angerissen und nicht weiter ausgeführt. Und jetzt hier ab Vers 19 wird Johannes der Täufer mal näher unter die Lupe genommen und das vor allem von einer Gruppe von Juden. Dort heißt es, Johannes 1, Vers 19, und dies ist das Zeugnis des Johannes, als die Juden aus Jerusalem Priester und Leviten zu ihm sandten, damit sie ihn fragen sollten, wer bist du? Also da wird eine Truppe von Priestern und Leviten aus Jerusalem losgeschickt und die sollen dort mal nach dem Rechten sehen. Jerusalem war das Zentrum des Judentums und von da aus ging also alles und die kriegen das mit, dass da irgendwie so eine besondere Erscheinung namens Johannes ihr Unwesen treibt und sie wollten doch mal gucken, was ist denn da passiert denn da eigentlich? Ja? Man muss da mal genauer hinschauen. Und so schicken sie ein paar führende Leute aus Jerusalem los. So ein Trupp von Leuten, möglicherweise waren das unter anderem auch einige Pharisäer oder aber sie waren abgesandt von den Pharisäern. Das kommt ein bisschen darauf an, wie man in Vers 24 übersetzt. Und sie kommen zu Johannes. Und Johannes selbst war ebenfalls aus einer Priesterfamilie. Und von Geburt an können wir in Lukas 1 nachvollziehen, dass wir es mit einem ganz besonderen Menschen zu tun haben bei diesem Johannes dem Täufer. Da lesen wir zum Beispiel in Lukas 1 davon, dass er durch einen Engel angekündigt wurde, also seine Geburt. Wir lesen davon, dass sein Vater Zacharias verstummte und von jetzt auf gleich, also bis zu seiner Geburt, nicht reden konnte. Und dann konnte er wieder reden und dann lobte er Gott. Und dann heißt es als Reaktion der Umherstehenden, die es mitbekommen haben, Lukas 1, Vers 65 und 66, und Furcht kam über alle, die um sie her wohnten. Und auf dem ganzen Gebirge von Judäa wurden alle diese Dinge besprochen. Und alle, die es hörten, nahmen es zu Herzen und sprachen, was wird wohl aus diesem Kind werden? Denn auch des Herrn Hand war mit ihm. Also es heißt, von Geburt an schon wird über diesen Johannes, den Täufer, deutlich, es muss irgendwie was ganz Besonderes auf sich haben mit dem. Und das machte damals schon die Runde. Hier heißt es ja in Vers 65 ganz sensationell, auf dem ganzen Gebirge von Judäa wurden alle diese Dinge besprochen. Also Johannes war Gesprächsthema von Geburt an, es war kein Unbekannter. Und dann diese Frage, die wahrscheinlich viele Eltern ganz gut nachvollziehen können aus ihrem eigenen Erleben, diese Frage, was wird aus diesem Kind wohl werden? Allerdings eine Frage, die sich nicht nur die Eltern gestellt haben wahrscheinlich, wobei selbst das nur bedingt, komme ich gleich darauf zu sprechen, sondern die ganzen Menschen, die da drumherum waren. Also was wird aus dem wohl werden? Zugleich dann aber diese Feststellung am Ende von Vers 66, denn auch die Hand des Herrn war mit ihm. Und also dementsprechend waren alle äußerst gespannt darauf. Was wird Gott mit diesen Menschen machen? Wer ist das? Was wird passieren? Und sie wussten es alle nicht, aber einem hat Gott es offenbart und das war der Vater von Johannes, nämlich Zacharias. Und er, so heißt es in Lukas 1, wurde mit Heiligem Geist erfüllt und er prophezeite. Das heißt, er sagte etwas voraus über seinen eigenen Sohn, über Johannes. Und ich habe nochmal 3, 4 Verse dazu mitgebracht. In Lukas 1, Vers 76 bis 79 sagt er dann über seinen eigenen Sohn, und du, Kind, wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden, denn du wirst vor dem Angesicht des Herrn hergehen, seine Wege zu bereiten, um seinem Volk Erkenntnis des Heils zu geben in Vergebung ihrer Sünden, durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, mit der uns der Aufgang aus der Höhe besuchen wird, um denen zu leuchten, die in Finsternis und Todesschatten sitzen und unsere Füße zu richten auf den Weg des Friedens. Also schon von frühen Kindheitstagen an wurde über Johannes den Täufer gesagt, dass er ein Prophet des Höchsten sein wird, dass er so genannt werden wird und dass er vor dem Angesicht des Herrn hergehen wird. Und damit ist hier an dieser Stelle Jesus gemeint. Er nimmt also die Funktion eines Wegbereiters ein. Und er sollte insofern den Weg bereiten, dass er das Volk und insbesondere Israel, also damals, zur Umkehr von ihren Sünden führen sollte und dann auf den Kommenden, auf Jesus, den Messias, hinzuweisen, auf seine Rettung letztendlich. Und genau das tat er, das sehen wir später noch. Und wir merken uns mal in diesem ganzen Zusammenhang mit Johannes dem Täufer dieses Schlagwort Wegbereiter. Das ist ein ganz entscheidender Begriff. Wegbereiter für den, der einige Monate später dann auf diese Erde kommen sollte, nämlich Jesus Christus, der ein paar Monate später geboren wurde. Und die beiden waren sogar verwandt miteinander, weil Elisabeth, die Mutter von Johannes, und Maria in einem Verwandtschaftsverhältnis miteinander standen. Ansonsten wissen wir nicht so viel über die Kindheit von Johannes dem Täufer, außer dass er sich viel in der Wüste aufgehalten hat, bis dann irgendwann sein Dienst in Israel so richtig losgegangen ist. Und insgesamt ist das ein sehr spezieller und auch irgendwie eigenartiger Typ gewesen. Also wenn wir zum Beispiel in Matthäus 3, Vers 4 lesen, dann lesen wir da davon, dass er Kleidung aus Kamelhaaren getragen hat und dass diese Kleidung dann mit so einem ledernen Gürtel um seine Lende gebunden war. Und wir lesen davon, dass er echt essenstechnisch Heuschrecken mit wildem Honig gegessen hat. Also es war nicht das Gewöhnliche. Und ich musste darüber nachdenken, wenn dieser Typ heute Morgen hier bei uns in Gottesdienst gekommen wäre, mit seinem ganzen Auftreten, Outfit und so weiter, ich glaube, es hätte sehr spannende Reaktionen gewesen. Also das war kein Normalo, so im durchschnittlichen Sinne. Und dementsprechend ist diese Frage in Johannes 1, Vers 19 auch ein Stück weit nachvollziehbar. Und wir kehren zurück zu dem Predigttext von heute in Johannes 1, Vers 19, diese Frage, wer bist du? Und genau auf diese Frage geht Johannes selbst dann näher ein, in Vers 20, und sagt, und da heißt es, und er bekannte und leugnete nicht, und er bekannte, ich bin nicht der Christus. Also Johannes selbst legt ein klares Bekenntnis, ein klares Statement ab und sagt von vornherein, ich bin nicht der Messias, auf den ihr wartet als Juden. Also arbeiten die Köpfe der Juden weiter und sie überlegen so, was fällt ihnen sonst noch ein, wer könnte das sein, irgendwie ist es schon besonders, auch was er so tut. Und es kommen ihnen zwei Optionen in den Sinn. Und diese Frage stellen sie dann in Vers 21, nämlich, erstens, bist du Elia? Und als er dann sagt, nee, fragen sie weiter, bist du der Prophet? Und beides verneint Johannes der Täufer an dieser Stelle, was uns zumindest bei dieser Frage nach Elia erstmal ein bisschen stutzen lassen könnte. Und ich gehe da gleich auch näher drauf ein. Aber zunächst mal der Hintergrund, warum sie überhaupt auf die Idee kommen zu fragen, ob er Elia, und als er das dann verneint, ob er der Prophet ist. Das ist kein Zufall, sondern das hat einen Hintergrund. Und wir müssen uns vor Augen führen an dieser Stelle, dass es nun schon über 400 Jahre her ist, dass Gott das letzte Mal durch einen Propheten zu Israel geredet hat. Und der letzte Prophet, durch den Gott geredet hat, war der Prophet Maleachi, den wir ganz am Ende im Alten Testament in unseren Bibeln finden. Durch ihn sprach Gott nochmal sehr deutlich und danach war Sendepause. 400 Jahre schwieg Gott gegenüber seinem Volk und das war nichts. Nun ist es sehr interessant, wenn wir ans Ende von dem Buch Maleachi, also der letzte Prophet, am Ende von seinem Buch schauen und dann folgende Aussagen dort finden. Maleachi 3, Vers 1, da heißt es, siehe, ich sende meinen Boten und er wird den Weg vor mir herbereiten. Und plötzlich kommt zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht, und der Engel des Bundes, den ihr herbeiwünscht, siehe, er kommt, spricht der Herr der Herrscher. Und dann ganz am Ende von Maleachi, die letzten zwei Verse, Maleachi 3, Vers 23 und 24, heißt es, siehe, ich sende euch den Propheten Elia, bevor der Tag des Herrn kommt, der große und furchtbare. Und er wird das Herz der Väter zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern umkehren lassen, damit ich nicht komme und das Land mit dem Bann schlage. Also die Juden wussten, dass Elia irgendwann wieder auf diese Erde kommen wird. Und Elia, dieser Prophet, der hier beschrieben ist, der war zu Zeiten Maleachis schon lange nicht mehr da. Also das ist zeitversetzt. Aber Elia war in den Augen der Juden ein sehr angesehener und hoher Prophet, der zu seiner Zeit, zu seiner Wirkungszeit, das Volk zur Umkehr aufrief, der besondere Zeichen und Wunder auch getan hat und der dann nicht eines natürlichen Todes gestorben ist, sondern mit einem feurigen Wagen in den Himmel aufgefahren ist. Können wir nachlesen in 2. Könige 2, Vers 11 und die ganze Geschichte rund um Elia ab 1. Könige 17. Und laut Maleachi, diesem letzten Propheten, sollte also der große Prophet Elia eines Tages wieder auf die Erde kommen und er sollte ein Wegbereiter sein für den Herrn. Als Wegbereiter vor dem Herrn hergehen. Das ist der ganze Hintergrundgedanke, wie sie auf diese Idee kommen, zu fragen, ob Johannes der Täufer vielleicht Elia ist. Und dazu kommt, wenn man sich so die Lebensweise und diese Typen so ein bisschen anguckt, dann sieht man einige Parallelen von Johannes dem Täufer und auch von Elia, teilweise äußerlich sogar. aber auch in der Aufgabe, dass sie im Prinzip zur Umkehr aufgerufen haben. Also sie sind sich sehr ähnlich und es gibt dementsprechend wirklich viele Anzeichen dafür, dass Johannes der Täufer tatsächlich selbst der inkarnierte Elia ist. Und jetzt wird es kompliziert. Und ich versuche euch das irgendwie nahe zu bringen oder aufzureißen. Und zwar aus folgendem Grund. Johannes selbst sagt in Johannes 1, also Johannes der Täufer sagt in Johannes 1, dass er nicht Elia ist. Und Jesus sagt in Matthäus 11, Vers 14 ausdrücklich zum Volk über Johannes den Täufer, und wenn ihr es annehmen wollt, er ist Elia, der kommen soll. Und auch später dann im Verklärungsereignis, also wo Jesus auf dem Berg der Verklärung ist mit Petrus, Jakobus und Johannes, dem Johannes, der unser Evangelium verfasst hat, da wird das auch nochmal deutlich. Da heißt es in Matthäus 17, also ein paar Kapitel später, Matthäus 17, Vers 10 bis 13, und die Jünger, also die drei damals, fragten ihn und sprachen, was sagen denn die Schriftgelehrten, dass Elia zuerst kommen müsse? Ja, Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, Elia kommt zwar und wird alle Dinge wiederherstellen, ich sage euch aber, dass Elia schon gekommen ist und sie haben ihn nicht erkannt, sondern ihm getan, was sie wollten. Ebenso wird auch der Sohn des Menschen von ihnen leiden. Da verstanden die Jünger, dass er von Johannes dem Täufer zu ihnen sprach. Also das ist das Spannungsfeld. Irgendwie scheint Johannes der Täufer Elia gewesen zu sein auf eine gewisse Art und Weise und auf eine andere wiederum nicht. Wir fragen uns natürlich, wie passt das zusammen? Ich habe mich das immer wieder gefragt, wenn ich diesen Text gelesen habe in Johannes 1 und bin dem auch noch nie so richtig auf die Schliche gekommen. Aber ich habe zwei Lösungsansätze, die, glaube ich, hoffentlich in eine gute Richtung gehen. Und zwar einer wäre aus Lukas 1, Vers 16 und 17. Da heißt es über Johannes den Täufer, und viele der Söhne Israel wird er zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren und er wird vor ihm hergehen in dem Geist und der Kraft des Elia, um der Väter Herzen zu bekehren zu den Kindern und Ungehorsame zur Gesinnung von Gerechten, um dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Also hier wird das ein bisschen differenzierter ausgedrückt, nämlich mit diesen Worten, dass Johannes der Täufer kommen wird im Geist und der Kraft des Elia und dementsprechend nicht zwingend als der personalisierte Elia. Das wäre also ein Lösungsansatz, der beides nebeneinander auch stehen lassen könnte oder würde. Und einen zweiten Lösungsansatz finden wir in Matthäus 17. Wenn wir daher nochmal zurückkehren, in Matthäus 17, Vers 11 und 12, was wir gerade hatten, diese Stelle, da spricht Jesus interessanterweise in Vers 11 davon, dass Elia kommt und alle Dinge wiederherstellen wird, also Zukunft, so ist mit diesem wiederherstellen wird, ist im griechischen Futur auch so ausgedrückt. Und in Vers 12 sagt er, dass Elia schon gekommen ist, also Vergangenheit, und zwar in Form von Johannes dem Täufer, das erfahren wir in Vers 13 dann. Das heißt, wir sehen da beide Perspektiven und dann heißt es hier über die Schriftgelehrten beziehungsweise über die Juden im Allgemeinen, und das ist meines Erachtens nach wie eine Art Schlüssel für diese ganze Fragestellung, und sie haben ihn nicht erkannt, sondern an ihm getan, was sie wollten. Man könnte das so ausdrücken, also ob das Kommen des Elia vor dem großen Tag des Herrn, also diese Verheißung aus Malachi 3, Vers 23, das Kommen des Elia vor dem großen Tag des Herrn in Johannes dem Täufer zu Genüge erfüllt wurde, hing davon ab, ob die Juden damals seine Botschaft und schlussendlich den Messias selbst annehmen werden oder nicht. Und nun haben sie weder Johannes den Täufer als Wegbereiter angenommen, das sehen wir hier in Vers 12, noch haben sie Jesus als den Messias angenommen, und auch das sehen wir hier in Vers 12. Und ein Kommentator, dessen Namen ich mich nicht auszusprechen wage, weil ich wahrscheinlich alles falsch machen kann da nur, der schreibt das so, doch die Botschaft des Johannes war wahr, und wenn das Volk sie und damit auch Jesus angenommen hätte, wäre Johannes die Erfüllung der Prophezeiungen Elias gewesen. Nur wenn das Volk die Botschaft akzeptiert hätte, wäre er Elia, der da kommen soll, gewesen. Aber das Volk wies den Messias zurück, also liegt auch das Kommen Elias weiterhin in der Zukunft. Also dementsprechend liegt die Erfüllung für Israel von Malachi 3, Vers 23 auf eine gewisse Art und Weise bis heute noch in der Zukunft. Auch wenn, so will ich das mal ausdrücken, das Potenzial in Johannes dem Täufer da gewesen wäre, dass diese Prophezeiung schon vollkommen hätte zur Erfüllung kommen können. Und ich will damit nicht ausklammern, dass Johannes der Täufer eine besondere Schlüsselfunktion und Schlüsselrolle eingenommen hat, auch in Bezug auf Israel. Richtig spannend wird das Ganze in der Hinsicht, wenn wir dann einen Blick in die Offenbarung werfen würden. was wir jetzt nicht tun, aus Zeitgründen. Aber in Offenbarung 11, Vers 3, fortfolgende, ist die Rede von zwei gottgegebenen Zeugen, die aufstehen werden in der Trübsalzeit. Und es gibt sehr viele Indizien dafür, dass diese zwei Zeugen, die da beschrieben sind in Offenbarung 11, dass das Mose und Elia sein werden. Und dementsprechend wäre vermutlich dann die Erfüllung von Malachi 3, Vers 23, wäre dann, dass also Elia kommen muss vor dem großen Tag des Herrn, vor dem großen Gerichtstag, wäre damit also dann, würde damit zur Erfüllung kommen. Und ich gebe euch das mit in die Hauskreise, ihr könnt das dann noch ein bisschen weiter nachvollziehen, auch mit der Offenbarung. Aber so weit mal zu dieser ersten Frage, die sie haben. Und dann kommt es zu einer zweiten Frage. Und zwar fragen sie, ob er der Prophet ist. Und das hat einen anderen Hintergrund. Und hier ist es wichtig zu sehen, dass vor diesem Prophet ein Artikel steht. Also nicht ein Prophet, irgendeiner, sondern der Prophet, also ein bestimmter, der kommen sollte. Und gemeint ist hier mit sehr großer Wahrscheinlichkeit der Prophet, den Mose bereits angekündigt hat in 5. Mose 18, ab Vers 15, fortfolgende. Und wir hatten Ende letzten Jahres, ich glaube am 19. Dezember, hatten wir eine Predigt über diese Textstelle in 5. Mose 18, ab Vers 15. Und ich habe nur einen Vers daraus nochmal mitgebracht aus 5. Mose 18, in Vers 18, da sagt Gott zu Mose, einen Propheten wie dich will ich ihnen aus der Mitte ihrer Brüder erstehen lassen. Ich will meine Worte in seinen Mund legen und er wird zu ihnen alles reden, was ich ihm befehle. Und während wir heute ganz klar wissen, also dieser Prophet, von dem da die Rede ist, das ist Jesus, der dann gekommen ist, dachten die Juden vielmehr, dass dieser Prophet jemand anders wahrscheinlich ist noch als der Messias, jemand Separates. Das ist also der Hintergrund ihrer Überlegungen und dieser Frage nach dem Propheten. Und Johannes selbst hat ja schon deutlich gemacht, er ist nicht der Christus, er ist nicht der Messias. Also nachdem Johannes alles verneint hat, ist dieses Prüfungskomitee aus Jerusalem immer noch nicht weiter. Und so kommt wieder die Frage in Vers 22 auf, die gleiche, die wir in Vers 19 schon gesehen haben, nämlich diese Frage, wer bist du? Und dann noch weiter, was sagst du von dir selbst? Also schließlich müssen sie Rede und Antwort stehen, wenn sie zurück nach Jerusalem kommen. Sie sind ja da weggeschickt worden mit einem Auftrag und können da jetzt nicht mit leeren Händen zurückkommen. Und Johannes antwortet dann mit einem Zitat aus Jesaja 40, Vers 3. Und er sagt, in Vers 23, da zitiert er das, ich bin die Stimme eines Rufenden in der Wüste, mach gerade den Weg des Herrn, wie Jesaja, der Prophet, gesagt hat. Wir haben eben Jesaja 40, Vers 1 bis 11 gelesen. Und in dem Zusammenhang von Jesaja 40 geht es darum, dass Jerusalem sich freuen soll, weil ihr Gott kommt und weil er seine Herrlichkeit offenbaren wird und er wird Erlösung bringen und er selbst wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Das haben wir eben alles gelesen. Und all das ist in Jesus Christus zur Erfüllung gekommen. Denken wir nur noch mal an diese letzten beiden Predigten über Johannes 1. Jesus ist der ewige Gott, der gekommen ist. Das Wort wurde Fleisch. Und Jesus hat uns die Herrlichkeit Gottes offenbart. Johannes 1, Vers 14. Wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Und denken wir daran, dass Jesus die Erlösung gebracht hat. Und denken wir auch daran, dass er später in Johannes 10 als der gute Hirte bezeichnet wird, der die Seinen sammelt und auch weidet. Also es kommt alles zur Erfüllung, was in Jesaja 40 steht, schon in Jesus. Und das ist interessante Parallelen zum Johannesevangelium zu sehen. Aber auch hier haben wir es auf eine gewisse Art und Weise mit einer Doppeldeutigkeit zu tun. Weil einerseits ist das in Jesus schon in Erfüllung gegangen, für die, die glauben. Und andererseits steht diese Erfüllung für Israel aber noch aus, weil sie Jesus abgelehnt haben. Aber Israel hätte zu diesem Zeitpunkt den Messias eigentlich schon erkennen können, wenn sie nur auf die Stimme des Wegbereiters, auf die Stimme von Johannes dem Täufer gehört hätten. Weil er kam damals inmitten eine geistliche Wüste Israel hinein, die schon 400 Jahre nichts mehr von Gott gehört hatten und die in ihren eigenen Sünden verstrickt waren. Und Johannes rief laut und deutlich zur Umkehr auf und er erhob seine Stimme für den, der kommen sollte, für den Messias, für Jesus. Und er wusste, das war seine Bestimmung. Und so hatte er diese Bußpredigt und er rief die Leute zur Umkehr auf, um die Bahn für Jesus zu ebnen. Für ihn war das klar, dass das seine Aufgabe war, seine Bestimmung war, aber für dieses Prüfungskomitee hier war das nicht klar. Sie waren entweder selbst Pharisäer teilweise oder sie waren abgesandt von den Pharisäern. Es kommt hier auf die Übersetzung in Vers 24 an, da kann es unterschiedlich sein. Grundsätzlich war das so, dass die Gruppe der Pharisäer, die damit in Zusammenhang standen auf jeden Fall, dass das eine sehr gläubige Gruppe im Judentum war, die ziemlich akribisch darauf geachtet haben, dass das Gesetz vom Alten Testament auf jeden Fall eingehalten wird. Und so kommt das auch zu dieser Frage in Vers 25 dann, dass sie weiter fragen, was taufst du denn, wenn du nicht der Christus bist, noch Elia, noch der Prophet? Also mit anderen Worten, welche Berechtigung hast du denn bitte für deinen Dienst? Welche Autorität oder welches Amt bevollmächtigt dich denn, das zu tun, was du tust? Johannes antwortet ihnen, Vers 26 und 27, ich taufe mit Wasser, mitten unter euch steht, den ihr nicht kennt, der nach mir kommt, von dem ich nicht würdig bin, den Riemen seiner Sandale zu lösen. In diesen Worten kommt sehr gut das Selbstverständnis von Johannes zum Ausdruck, weil er tauft nur mit Wasser. Und nach ihm, und da kommen wir gleich noch hin, nach ihm kommt einer, der wird mit Heiligem Geist taufen. In Vers 33 lesen wir das, und das ist Jesus. Und das steht im Kontrast hierzu. Johannes war stets darauf bedacht, auf den zu verweisen, der nach ihm kommen sollte. Der kommen sollte, aber der auch zur damaligen Zeit schon da war. Und er wusste, er wird viel größer sein und viel bedeutungsvoller sein. Ja, Jesus Christus selbst wird kommen, das fleischgewordene Wort Gottes. Und darauf zielte Johannes ab. Er war nur der Vorläufer, nur der Wegbereiter, nur der Zeuge, nur die rufende Stimme. Und ich habe vor 2 Wochen in der Predigt schon Matthew Henry zitiert, der über Johannes den Täufer gesagt hat, ich habe das nochmal mitgebracht, Johannes der Täufer war die Stimme, Christus aber ist das Wort. Und das ist ein sehr passendes und gutes Selbstverständnis, auch für uns, die wir als Zeugen Jesu in diese Welt berufen sind. Und wir haben uns damals schon gefragt und uns das angeschaut, wie steht es denn mit mir? Bin ich bereit, meine Stimme für Jesus zu erheben? Bin ich bereit, meine Stimme zu verwenden, damit Gottes Wort durch mich verkündigt werden kann? Ja, soll Jesus auch meine Stimme gebrauchen inmitten einer geistlichen Wüste in meinem Umfeld, in dem ich lebe, in einer Welt, die Umkehr und Hinwendung zu Gott so dringend nötig hat? Du und ich, wir sind nicht Johannes der Täufer, das will ich damit nicht sagen. Und wir brauchen auch keine Kamelhaarmantel anziehen und auch nicht den Speiseplan ändern, gar nicht. Aber trotzdem sind du und ich Stimmen, die Gott gebrauchen will, um sein Wort zu verkündigen, um Jesus Christus zu verkündigen, um von ihm zu zeugen. Er will unsere Stimme einsetzen. Und immer ist es unsere Aufgabe, genau wie bei Johannes dem Täufer, auf den zu verweisen, der ist und der war und der wiederkommen wird, Jesus Christus, den diese Welt nicht kennt, aber den sie so dringend braucht. Dieser Zeugenauftrag ist ein absolutes Privileg, wenn wir darüber nachdenken, Zeuge für Jesus zu sein. Und ehrlich gesagt ist es leider wahrscheinlich zu oft so, dass wir es behandeln, als wäre es einfach eine anstrengende Pflicht. Aber wenn wir darüber nachdenken, dass wir geadelt sind, Zeuge Jesu zu sein, dann gibt es kaum etwas Größeres an Bestimmung und Berufung für uns. Und das hat Johannes erkannt, wenn er über Jesus sagt, dass er vor Jesus nicht mal würdig wäre, die Riemen seiner Sandalen zu lösen. Er drückt damit aus, er wäre in sich selbst nicht mal würdig, die geringste Sklavenarbeit an Jesus zu tun. Das haben Sklaven getan damals, die Sandalenriemen gelöst. Und so ist es auch um uns bestellt. Wir wären eigentlich nicht würdig. Wir wären es eigentlich nicht wert. Wir wären niemals würdig, für diesen heiligen Gott als Zeugen in dieser Welt unterwegs zu sein, weil wir es selbst absolut nicht sind, weil wir überhaupt nicht heilig sind. Aber durch Christus reinigt Gott uns und er adelt uns, dass wir seine Zeugen sein dürfen. Er macht uns in Christus passend und er will uns einsetzen. Und so wollen wir von dieser demütigen Selbsteinschätzung, die Johannes der Täufer hier hat, lernen und wollen es ganz neu schätzen, dass Gott uns in Christus wert geachtet hat, seine Zeugen zu sein, obwohl wir eigentlich unwürdig wären, in diesem Stand unterwegs zu sein. Darüber hinaus wollen wir uns einem zweiten Punkt widmen und im zweiten Punkt von Johannes dem Täufer lernen. Und wie gesagt, Punkt 2 und 3 sind nicht so lang wie der erste. Der zweite Punkt, was wir lernen wollen, ist die Aufgabe des Zeugen. Es geht um Vers 29 bis 31. In Vers 29 sehen wir noch deutlicher, wie dieser Wegbereiter, wie dieser Vorbote für Jesus jetzt seinen Auftrag wahrnimmt. Und so lesen wir ab Vers 29, am folgenden Tag sieht er Jesus zu sich kommen und spricht, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Dieser ist es, von dem ich sagte, nach mir kommt ein Mann, der vor mir ist, denn er war eher als ich. Und ich kannte ihn nicht, aber damit er Israel offenbar wird, deswegen bin ich gekommen, mit Wasser zu taufen. Am Vortag spricht Johannes noch mit den Juden über den, der da kommen sollte und der eigentlich schon bereits mitten unter ihnen ist, also schon auf dieser Welt ist. Und dann einen Tag später steht Jesus unmittelbar wieder vor Johannes dem Täufer. Wir können uns fragen, warum wieder? Johannes kannte zu diesem Zeitpunkt Jesus bereits, weil er ihn selbst getauft hatte. Und in dem Moment, wo er ihn getauft hatte, wurde ihm deutlich, dass Jesus tatsächlich der Sohn Gottes ist, der Messias, der kommen sollte. Und nach der Taufe ist Jesus unmittelbar für 40 Tage in die Wüste gegangen und wurde dort versucht, können wir in Matthäus 4 nachlesen. Und danach, irgendwann spielt diese Szene hier dann in Johannes 1, Vers 29. Und diese Worte, die Johannes hier in Johannes 1, Vers 29 spricht, die wären eigentlich mindestens eine ganze eigene Predigt wert, weil sie wunderbar sind für uns und auch wunderbar für die jüdischen Ohren von damals. Weil wenn er hier sagt, siehe das Lamm Gottes, dann assoziieren die Juden vom Alten Testament her ganz verschiedene Bezüge. Und das ist ein Gedanke, der zieht sich durchs Alte Testament mit diesem Gedanken des Lammes und auch des Opfers dann im weiteren Sinne. Und er zieht sich über Jesus dann bis hinein auch ins Neue Testament, bis ans Ende, bis in die Offenbarung hinein. Und wir schauen nur kurz an einige Punkte im Alten Testament. Wir hatten es in unserer Predigtreihe vergangenes Jahr über das zweite Buch Mose, nämlich diesen Auszug aus Ägypten. Und beim Auszug aus Ägypten und auch bei diesem Erinnerungsfest, dem sogenannten Passafest, war es immer wieder so, dass ein fehlerloses, männliches, einjähriges Lamm geschlachtet werden sollte. Können wir in 2. Mose 12, Vers 5 nachvollziehen. Und das Blut des Lammes in dieser ersten Passanacht, in diesem ersten Auszug, sollte an die Türpfosten gestrichen werden, damit Gott an den Leuten, die durch das Blut geschützt sind, vorüberzieht und kein Gericht übt. Und dann, Jahr für Jahr, sollte man sich in diesem Passafest an diese Rettung durch das Blut des fehlerlosen Lammes erinnern, indem man Jahr für Jahr zum Passafest ein Lamm schlachtete und dann auch im Kreise seiner Familie aß. Des Weiteren musste jeden Morgen und jeden Abend auf dem Altar in der Stiftshütte oder später dann im Tempelbereich jeweils ein einjähriges Lamm dargebracht werden. Können wir in 2. Mose 29, Vers 38 nachvollziehen. Und dann denken wir mal an bekannte Worte aus Jesaja 53, Jesaja 53, Vers 7. Da heißt es bereits 700 Jahre, ungefähr 700 Jahre vor Christus, schon über diesen Jesus, von dem ja groß und breit noch nichts zu sehen war, Jesaja 53, Vers 7, er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern, und er tat seinen Mund nicht auf. Eine Stelle hier in Jesaja 53, die inmitten einer der deutlichsten Voraussagen steht, schon im Alten Testament, bereits ungefähr 700 Jahre vor Christus, und sie steht dort und berichtet von der Kreuzigung Jesu für unsere Sünden. Und das schafft natürlich eine Erwartungshaltung bei Leuten, ja, wenn sowas da steht. Und die Juden waren dementsprechend sehr vertraut mit diesem Gedanken eines Opfers, dem Gedanken des Opfers eines Lammes, das zur Rettung und zur Vergebung der Sünden notwendig war. Und auch der ganze Gedanke, dass Blut von einem Tier fließen musste und Opfer stattfinden mussten, damit man nicht selbst für seine Sünde bezahlen musste, auch das war ihnen ganz geläufig. Denken wir da nur an den großen Versöhnungstag in 3. Mose 16, und gut zu Hause vielleicht mal nachlesen. Also es gab ganz viel Opfer, es gab dieses ganze Opfersystem, das kannten sie und auch mit Lamm assoziierten sie viel, aber all die Opfer und all die Lämmer, die Jahr für Jahr geschlachtet wurden, hatten in sich selbst keine wirkliche Kraft, Sünden zu vergeben. Und sie standen alle im Schatten des einen großen Lammes Gottes, das da kommen sollte. Und in gewisser Hinsicht waren alle Lämmer bis dahin, die geschlachtet wurden, von Menschen gegeben und von Menschen geschlachtet. Aber Jesus Christus, das Lamm Gottes, wurde von Gott selbst als Opfer dargebracht. Nur Gott selbst konnte Sühnung bewirken. Nur er selbst konnte und kann bis heute Sünde tatsächlich wegnehmen. Und das Wort, das hier im Griechischen steht, für wegnehmen, das bedeutet auch so viel wie entfernen oder aufheben oder beseitigen oder wegschaffen oder fortschaffen. Und das ist ein unglaublich schöner Gedanke für die Juden damals gewesen, die immer wieder Opfer bringen mussten, um ihre Sünde loszuwerden. Aber das ist auch ein total schöner Gedanke für uns, die wir unsere eigene Sünde niemals alleine loswerden würden. Aber indem Jesus den vollen Preis für deine und meine Sünde am Kreuz bezahlt hat, kann er nicht nur sagen, deine Sünde ist bedeckt, sondern er kann sagen, deine Sünde ist ganz weggenommen. Und das ist das, was er uns zugesteht und was durch das Lamm Gottes gekommen ist. Ja? Die Sünde ist ganz weg, also restlos, ohne Restbestände, vollkommen beseitigt. Sie wird dir nicht mehr angerechnet. Das heißt, was auch immer du auf dem Kerbholz hast, wie auch immer du in Sünde verstrickt warst oder bist vielleicht, wenn du ganz persönlich für dich im Glauben angenommen hast, dass Jesus auch für deine Sünde am Kreuz gestorben ist, und wenn du ihm im Gebet deine Sünde bekannt hast und umgekehrt bist von diesem Leben ohne Gott und dein Leben ihm unterstellst, dann gilt diese Vergebung, dann gilt diese Wegnahme von Sünde auch für dich. Dann gilt dieses ewige Leben für dich. Ja, dann ist deine Sündenstrafe und deine Sündenlast weggenommen. Hier ist die Rede davon, dass das Lamm Gottes die Sünde der Welt wegnimmt. Und nun könnte man denken, dass er vielleicht dann einfach die Sünde aller Menschen wegnimmt, so wenn wir das in so einem Kollektiv hier denken. Aber wir sehen überall im Johannesevangelium, wir werden an viele Stellen noch kommen und haben das auch schon gesehen, dass das nur für den gilt, der glaubt und der ihn annimmt. Und wir hatten das letzte Woche, Johannes 1, Vers 12, wo es hieß, so viele ihn, Jesus, aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Also Jesus persönlich als Herrn anzunehmen und an ihn zu glauben, das ist die Voraussetzung für die Vergebung der Sünden und für das ewige Leben. Und da stellt sich die Frage, hast du ihn schon angenommen? Glaubst du an ihn? Glaubst du, dass er für deine Schuld am Kreuz gestorben ist? Und bist du deine Sünde dort schon losgeworden? Es bedarf diesen ganz bewussten Schritt, das zu tun, diese ganz bewusste Entscheidung und sie festzumachen im Gebet, seine Sünden zu bekennen im Gebet und ihm dein Leben zu übergeben. Und wir sagen das ja oft hier, aber wenn das noch nicht geschehen ist, dann tu das, dann mach das fest, dann ergreife diese Rettung, dann nimm das wahr und bring deine Sünde ans Kreuz. Johannes ruft die Leute damals, wie auch uns heute, mit den Worten, mit diesem Wort auf, siehe. Ja, und er meint damit, schau hin, lass dieses Lamm nicht einfach an dir vorüberziehen, diese Rettung nicht einfach an dir vorüberziehen, sondern beschäftige dich damit und werde deine Sünde am Kreuz von Golgatha, am Kreuz von Jesus Christus los. Und genau dieser Appell, siehe, den Johannes hier damals seinen Leuten gesagt hat, ist auch der Appell, der uns als Zeugen Jesu aufgetragen ist, dass wir ihn an andere richten. Ja, Johannes hatte die Aufgabe, auf Jesus zu verweisen und unsere Aufgabe als Zeugen Jesu ist genau das Gleiche. Den Blick der Menschen um uns herum auf das Lamm Gottes zu richten, das die Sünde der Welt wegnimmt und damit auch ihre Sünde wegnehmen kann. Und wenn es hier heißt, dass es die Sünde der Welt wegnimmt, dann macht uns das für unser Zeugendasein etwas deutlich, was wichtig ist. Und zwar, das Opfer Jesu genügt theoretisch für die gesamte Sünde der gesamten Welt. Das bedeutet nicht, dass jeder seine Sünde abgenommen bekommt, sondern es geschieht nur durch den Glauben an ihn. Das haben wir gehabt gerade, aber es reicht theoretisch. Es gibt da keine Limitierung. Das heißt, das Kontingent von Vergebung, von Sündenvergebung ist bis Jesus wiederkommt nicht ausgeschöpft. Und der Rückschluss daraus ist, dass wir sagen können, okay, wir können mutig und vorwärts evangelisieren, mutig und entschlossen, weil wir wissen, das Opfer Jesu reicht. Auch für den Menschen, mit dem wir zu tun haben, mit dem wir sprechen. Aber auch eine zweite Sache gilt es für uns im erweiterten Sinne als Zeugen in Anlehnung an Johannes zu lernen und zu sehen, wo wir was von ihm lernen können. Immer wieder heißt es im Text, dass Johannes taufte. Und so auch in Vers 31, wo er sagt, und ich kannte ihn, also Jesus nicht, aber damit er Israel offenbar werde, deswegen bin ich gekommen, mit Wasser zu taufen. Die Taufe, von der hier die Rede ist, ist nicht die Taufe auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, die wir heute vollziehen, sondern es ist die sogenannte Bußtaufe, die Johannes vollzogen hat. Und wir lesen in Matthäus 3 zum Beispiel davon, dass Johannes immer Menschen zur Buße aufgerufen hat, zur Umkehr aufgerufen hat. Und dann, wenn sie umgekehrt sind und ihre Sünden bekannt haben, dann hat er sie als äußerliches Zeichen darauf getauft. Und dabei ist wichtig zu sehen, dass Johannes selbst Menschen ihre Sünde immer nur vor Augen führen konnte und dass er sie aufrufen konnte, umzukehren, aber er konnte keine Sündenerkenntnis in ihrem Herzen bewirken und er konnte erst recht nicht selbst ihre Sünde wegnehmen. Sondern das konnte nur der, der nach ihm kommt, das konnte nur Gott selbst, das konnte nur Jesus, der Sohn Gottes. Und genau das gehört auch zu unseren Aufgaben als Zeugen Jesu. Wir müssen Menschen in unserem Umfeld auf das Problem der Sünde aufmerksam machen. Und wir müssen sie auch zur Umkehr aufrufen. Da führt kein Weg dran vorbei. Aber Gott muss schlussendlich retten. Ja, wir wollen es natürlich in Liebe und Bedachtheit auch tun, mit Menschen darüber reden und wollen sie gewinnen. Aber wir können nicht einfach den Punkt der Sünde aussparen im Leben von Menschen. Weil wo keine Sünde ist, brauchst du auch keine Rettung. Das heißt, das ist unsere Aufgabe, Und im Prinzip ist es eine zweifache Aufgabenbeschreibung, die wir als Zeugen Jesu haben. Nämlich erstens den Aufruf zur Umkehr und zweitens den Verweis auf die Vergebung der Sünde durch den Sohn Gottes, durch Jesus Christus. Und um die Aufgabe des Zeugen wahrzunehmen, braucht es eine dritte Sache. Und das ist unser letzter Punkt heute Morgen. Und der heißt die Überzeugungen des Zeugen. Die Überzeugung des Zeugen, Vers 32 bis 34. Wir haben in Vers 31 gerade gehabt, dass Johannes gesagt hat über Jesus, ich kannte ihn nicht. Ja, und diese Aussage wäre insofern verwunderlich, dass Johannes damit meint, dass er Jesus überhaupt vorher noch nie gesehen hat. Weil die beiden waren, wie ich es eben gesagt habe, miteinander verwandt. Das ist theoretisch auch denkbar, aber das meinte er an dieser Stelle wahrscheinlich nicht. Es ist vielmehr davon auszugehen, dass er selbst nicht schon immer wusste, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und genauso wie genau das, also dass Jesus der Sohn Gottes ist, Israel offenbart werden musste, durch diesen Wegbereiter, der vom Alten Testament her angekündigt war, durch Johannes den Täufer, der zur Umkehr aufrief und dann auch taufte, so war es auch bei Johannes dem Täufer, so dass er selbst Jesus erstmal erkennen musste und zu einer Überzeugung gelangen musste. Und davon spricht er in Vers 32 bis 34, wo es heißt, und Johannes bezeugte und sprach, ich schaute den Geist wie eine Taube aus dem Himmel herabfahren und er blieb auf ihm. Und ich kannte ihn nicht, aber der mich gesandt hat, mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir, auf welchen du sehen wirst, den Geist herabfahren und auf ihm bleiben, dieser ist es, der mit Heiligem Geist tauft. Und ich habe gesehen und habe bezeugt, dass dieser der Sohn Gottes ist. Johannes greift an dieser Stelle hier, in Johannes 1, auf die Taufe von Jesus zurück und auf dieses Ereignis, wie er ihn selbst getauft hat. Wir können das in den anderen Evangelien, in den sogenannten Synoptikern nachlesen, Matthäus 3, ab Vers 13, Lukas 3, ab Vers 21 und auch in Markus 1, Vers 9 bis 11, da werfen wir einen kurzen Blick rein, da heißt es, und es geschah in jenen Tagen, Jesus kam von Nazareth in Galiläa und wurde von Johannes, dem Täufer, im Jordan getauft. Und sobald er aus dem Wasser heraufstieg, sah er die Himmel sich teilen und den Geist wie eine Taube auf ihn herabkommen. Und eine Stimme kam aus den Himmeln, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Also auf dieses erleuchtende Ereignis bezieht sich Johannes, der Täufer, in diesen Versen, in diesem Bericht, in Johannes 1, Vers 32 und 33. Und wenn man sich hineinversetzt in diese Taufszene, ist das ja spektakulär, ist das ja faszinierend, was da passiert. Und Johannes war live dabei und hat das alles mitbekommen. Und dazu hat Gott selbst ihm, sagt er in Johannes 1, Vers 33, noch ein Indiz gegeben, woran er erkennen konnte, dass Jesus tatsächlich der Sohn Gottes ist, der danach ihm kommen sollte. Und dieses Zeichen, dieses Indiz, was er ihm gegeben hat, das war, dass der Geist auf diesen Menschen herabkommt und dass er auf diesem Menschen bleiben wird. Und das ist etwas, das ist nichts Neues, sondern das sehen wir im Alten Testament, im Buch Jesaja schon angekündigt, da findet das schon Anklang, Jesaja 11, Vers 1 bis 3a, da heißt es über Jesus schon angekündigt, ungefähr 700 Jahre vor Christus, und ein Spross wird hervorgehen aus dem Stumpf Isais und ein Schössling aus seinen Wurzeln wird Frucht bringen. Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn, und er wird seinen Wohlgefallen haben an der Furcht des Herrn. Und so kam es, dass Johannes der Täufer den Heiligen Geist wie in einer Taube auf Jesus herabkommen sah und gesehen hat, dass er auf ihm blieb. Und um das mit den Worten hier von Jesaja zu sagen, der Geist ruhte auf ihm. Und damit war für Johannes eindeutig, dieser Jesus war der, der nach ihm kommen sollte. Und Gott selbst bezeugt dementsprechend also seinen Sohn gegenüber Johannes. Er bezeugt ihn gegenüber diesem Zeugen, diesem Wegbereiter. Und darüber hinaus teilt Gott Johannes dem Täufer noch etwas mit, nämlich dass Jesus mit Heiligem Geist taufen wird. Und da sind wir bei diesem Kontrast wieder, den ich eben schon angesprochen habe. Während Johannes nur äußerlich mit Wasser taufen konnte, ist es bei Jesus so gewesen, dass er bis heute viel Größeres tun kann, nämlich mit dem Heiligen Geist taufen. Und das tat Jesus dann in der Apostelgeschichte, Apostelgeschichte 2, wo das erste Mal der Heilige Geist auf Gläubige herabkommt und wirklich dauerhaft bei ihnen blieb, im sogenannten Pfingstereignis. Und Jesus selbst zieht sogar den Vergleich zwischen sich und Johannes dem Täufer in Apostelgeschichte 1, Vers 5 und sagt zu seinen Jüngern, denn Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden nach diesen wenigen Tagen. Und dann kommt dieses Pfingstereignis. Und dann sehen wir in der Apostelgeschichte immer wieder, wie Menschen zum Glauben kommen und wir sehen an bestimmten Schnittstellen auch, wie es sich dann manifestiert hat, wenn der Heilige Geist auf Menschen herabgekommen ist. Das ist allerdings an entsprechenden Schnittstellen und an entscheidenden heilsgeschichtlichen Punkten nur der Fall, sodass wir keine Grundsatzlehre daraus machen sollten, wie sich das manifestieren muss, wenn der Geist Gottes auf einen Menschen herabkommt. Wenn ein Mensch den Heiligen Geist empfängt und schon gar nicht in Form von Sprachenrede oder sowas, wie das heute verbreitet ist teilweise. Also das will uns die Apostelgeschichte nicht lehren. Vielmehr ist es so, dass die Taufe mit dem Heiligen Geist vielmehr etwas ist, was Innerliches, Tiefgreifendes ist. Nicht etwas, was äußerlich sichtbar sein muss. Und in der Apostelgeschichte sehen wir immer wieder, dass die Taufe mit dem Heiligen Geist durch die Hände der Apostel vollzogen wurde, also sie die Hände aufgelegt haben und der Geist kam auf sie herab. Es war aber eine besondere und spezielle Situation. Später dann im Neuen Testament lesen wir, zum Beispiel in Epheser 1, Vers 13, dass der Heilige Geist auf einen Menschen unmittelbar herabkommt, wenn er sich bekehrt, wenn er zum Glauben an Jesus Christus findet. Und somit gibt es im biblischen Sinne heute keinen wiedergeborenen Christen mehr, der zwar ganz persönlich Jesus Christus als seinen Herrn und Retter angenommen hat, aber nicht den Heiligen Geist hat. Vielmehr ist es so, dass der Heilige Geist mit der Wiedergeburt ins Leben eines Christen einzieht. Und dann können wir zum Beispiel in Römer 8 lesen, könnt ihr zu Hause für euch in Ruhe mal tun. Römer 8, Vers 11 sagt zum Beispiel, dass der Heilige Geist in dem Gläubigen wohnt. Oder Römer 8, Vers 14 sagt uns, dass der Geist die Kinder Gottes leitet. Oder Römer 8, Vers 16 sagt uns, dass der Geist Gottes mit unserem Geist zusammen bezeugt, dass wir Kinder Gottes sind. Und so sehen wir in Römer 8 eine ganze Reihe von Dingen, was damit so verbunden ist. Das heißt, wenn du wiedergeborener Christ bist, dann sollst du auch Gewissheit darüber haben, dass du den Geist Gottes hast und er in dir lebt. Und dann sollst du auch merken, wie er dich umgestalten will, Jesus ähnlicher zu werden und wie er an deinem Leben arbeitet, wie er aktiv ist. Nicht wahnsinnig spektakulär, dass das alle Leute um dich herum immer sehen müssen, sondern vielmehr auch innen drin, indem er dich zum Beispiel überführt von Sünde, indem er dein Herz bewegt, indem er dich anspornt, indem er dir Trost und Ermutigung und Freude gibt in verschiedensten Situationen. Schlussendlich ist es der Geist Gottes auch selbst gewesen, der uns zum Glauben an Jesus Christus geführt hat, der uns offenbar gemacht hat, dass Jesus wirklich der Sohn Gottes ist. Und es war auch der Heilige Geist, der uns verstehen lassen hat, dass wir sündige Menschen sind, die die Rettung durch Jesus Christus brauchen. Und auch das kann uns Mut machen, ein Stück weit als Zeugen Jesu, weil wir Zeugen von Jesus. Aber Wiedergeburt muss der Geist Gottes bewirken. Der Geist Gottes ist es auch, der uns durch das Wort Gottes tiefe Glaubensüberzeugungen schenkt. Und so, dass wir hoffentlich immer mehr mit Johannes sagen können, hier in 1. Johannes 1, Vers 34, wie er das am Ende sagt, und ich habe gesehen und habe bezeugt, dass dieser der Sohn Gottes ist. Wir sehen Jesus heute nicht mehr plastisch, wie das Johannes damals erleben durfte, sondern wir sehen ihn in seinem Wort. Und wir kommen auch zu Glaubensüberzeugungen durch sein geschriebenes Wort. Und je mehr Glaubensüberzeugungen wir haben oder Glaubensüberzeugungen wir haben, und wenn das wächst, umso mehr wird auch unser Zeugendienst für ihn wachsen. Man könnte es so ausdrücken, die Überzeugung des Zeugen ist sehr entscheidend dafür, wie stark du diesen Zeugendienst ausübst. Ja? Und ich glaube, wir kennen das, ne? Dass wir, wenn wir von irgendwas überzeugt sind und richtig angetan sind, dann werden wir dafür eintreten. Dann werden wir das verbreiten wollen. Die Frage ist also am Ende, wie überzeugt bin ich von Jesus und seinem Evangelium? Und ist es so, dass ich motiviert bin, aus tiefer Überzeugung, mit dem richtigen Selbstverständnis, diese Aufgabe Jesu als Zeuge wahrzunehmen, inmitten dieser Welt? Das ist die Frage, die am Ende im Prinzip steht. Und wir wollen das nutzen, heute Morgen diesen Text uns selbst zu reflektieren. Wie steht es denn um meinen aktuellen Zeugendienst, um mein aktuelles Zeugendasein? Ich glaube, wir wissen als Christen, dass wir Zeugen Jesu sind. Aber wie leben wir das? Das wollen wir als Anhaltspunkt nehmen und wollen uns, wenn wir merken, wir sind lasch geworden, ihm neu zur Verfügung stellen, auch an diesem Morgen, als Alltagsmissionare für ihn unterwegs zu sein. Und wir wollen das tun in der Gewissheit, dass es schlussendlich sein Geist ist, der mit dem wir getauft worden sind, aber der uns auch hilft und die nötige Kraft gibt, inmitten dieser Welt ihn zu bezeugen. Und damit will ich schließen mit einer Aussage Jesu, die er seinen Jüngern gesagt hat, in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Und dort hat Jesus gesagt, zu seinen Jüngern damals und auch zu uns heute, ganz mutmachend, Apostelgeschichte 1, Vers 8, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde.